Hi, Robert hier. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Hannover Messe. Wir sagen vielen herzlichen Dank an die Kollegen in Hannover und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber. Und heute ist der Helmut nicht dabei, der ist nämlich verhindert, aber ich grüße trotzdem nach München, nämlich den Roman. Hallo Roman, willkommen im Podcast.
Hi, freut mich, guten Morgen.
Roman, du warst schon mal bei uns im Podcast, Robco ist ein bekannter Name, aber du hast heute noch jemanden mitgebracht, nämlich den Rüdiger. Hallo Rüdiger.
Hallo Robert, servus.
Rüdiger, wo sitzt du?
Ich sitze auch in München.
Auch in München, klar, zweimal München, perfekt. Bevor wir starten, stellt euch doch bitte ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Rüdiger, magst du schnell anfangen?
Ja, mache ich gerne. Ich bin Rüdiger, bin unternehmerisch aktiv, war auch 8 Jahre lang in der Startup-Szene unterwegs mit eigenen Ideen. Habe Anfang letzten Jahres einen ganz anderen Weg eingeschlagen und habe ein Unternehmen übernommen als Nachfolger, als externer Nachfolger.
Oh, sehr gut. Das sind gefragt, die Leute.
Ja, ist ein großes Thema gerade im deutschen Mittelstand und den Unternehmern gehen die Nachfolgerinnen aus, ja, oder sie waren noch nie vorhanden und in Augsburg hatte ich tatsächlich die Gelegenheit, ein blechverarbeitendes Unternehmen, knapp 100 Mitarbeiter in der 5. Generation zu übernehmen, 158 Jahre altes Unternehmen. Und tragt das jetzt in die Zukunft und ich glaube, das ist auch heute das Thema.
Ja, sehr schön. Sprechen wir gleich noch später drüber. Roman, stellst du dich auch noch 2 Sätze vor?
Gerne. Roman Hölzel, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Robco, The Robot Company. Wir sind auch hier in München mit knapp 90 Mitarbeitenden. Eine Ausgründung aus der Technischen Universität in München vom Lehrstuhl für Robotics und AI. Und wir bieten den weltweit ersten vollwertigen modularen Industrieroboter an, der aufgebaut ist auf Software und KI und freuen uns mit Rüdiger und einigen anderen viele deutsche und internationale Kunden zu bedienen hier aus München.
Sehr schön. Wir hatten ja schon mal eine Folge ganz am Anfang, als ihr gestartet seid. Roman, was hat sich getan? Ihr habt ganz viel Geld bekommen, ihr wächst, ihr habt ein neues Büro, eine neue Fertigung. Gib uns so ein kurzes Update.
Gerne, genau. Also ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, sind wir gerade so aus der Uni heraus entstanden. Waren eine kleine Mannschaft von vielleicht 1 Dutzend oder 2 Dutzend Personen. Alles noch ziemlich garagenmäßig. Und wir haben im Endeffekt seitdem die Entwicklung vom Startup und Ausgründung zum Scale-Up vollzogen. Sind mittlerweile in über 10 Ländern aktiv und bedienen Kunden entlang der mittelständischen Kette, also von wenigen Dutzenden bis hin zu Tausenden Mitarbeitenden und vor allem in Bereichen rund um Metall, Kunststoff und Holzverarbeitung. Und ich denke, in aller Kürze ist das Thema Wachstum der große Faktor gewesen in den letzten Jahren. Wir sind jetzt von eben 2 Dutzend auf knapp unter 100 Mitarbeitende angewachsen und haben uns sowohl geografisch als auch was die Industrien und eben die Anwendungsfelder, die wir automatisieren angeht, deutlich entwickelt. Wir sind nach wie vor aber sehr, sehr fokussiert auf das Thema Entladen von Maschinen, Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Lasermaschinen, Palettieren, Depalettieren von Teilen, häufig nachgelagert nach Maschinen beentladen und dann im weitesten alles rund um Materialhandhabung und in der Regel Kamera gestützt. Das heißt, wir haben einen eigenen vollwertigen sowohl Software-Stack, also wir entwickeln unsere eigene Software für die Roboter, was die Echtzeitregelung angeht, für die Modularität in den Produkten, die wir anbieten, bis hoch in die Cloud-Interfaces und das Roboter-Teaching rein. Wir haben dann die Hardware komplett unter Kontrolle, also wir bauen unsere eigenen Roboter-Module und da haben wir seitdem ein XL-Modul gelauncht, mit dem wir bis zu 40 Kilo und oder bis über 2 Meter Reichweite anbieten können. Und dann machen wir auch den gesamten Autonomy-Stack. Also von der Perzeption, kameragestützten Automatisierung bis hin zu autonomen Bewegungsplanungen, Predictive Maintenance, Flottenmanagement und so weiter. Und ich denke, das waren die großen 2 Hebel. Einmal Erweiterung der Topline, weitere Use Cases, weitere Geografien und dann deutliche Produkterweiterung sowohl auf der Hardware- als auch Software-Seite.
Jetzt hast du gerade angesprochen Wachstum. Wachstum ist gerade schwierig, oder? So mit Kunden. Wie geht's euch?
Ja, genau. Uns geht's gut. Wir können eigentlich nicht klagen. Wir merken natürlich, dass die Wirtschaft sicher schon mal in einem besseren Schuss war in Deutschland und dass es gerade kein einfaches Umfeld ist. Dadurch, dass wir in jetzt aktuell über 10 Ländern aktiv sind und in verschiedensten Branchen im Endeffekt durch die Breite an Metall, Kunststoff und Holzverarbeitung, die wir automatisieren, können wir es einen Ticken besser ausgleichen vielleicht.
wo läuft es am besten? Kunststoff ist auch schwierig, ne? Metall, Holz, was geht am besten?
Du, eigentlich ehrlicherweise sind alle drei Bereiche gut am Wachsen. Ich glaube, Metall hat den stärksten aus unserer Sicht Einbruch erlebt, einfach aufgrund der Automotive-Abhängigkeit. Aber auch da haben wir Aerospace-Kunden zum Beispiel oder große Möbelproduzenten. Und da sieht's ein bisschen anders aus. Insofern, genau, also sowohl das Neukundengeschäft, aber vor allem auch das Bestandskunden- und Expansion-Business laufen eigentlich gut.
Jetzt hast du gesagt 90 Mitarbeiter oder 100 so knapp, hast du gesagt, oder?
Knapp unter 100, genau.
Ihr fertigt ja in München, oder? Das ist korrekt?
Genau, richtig, in der Augustenstraße.
Du musst jetzt nicht eine Zahl nennen, aber sag uns mal, wie viele Roboter verlassen da euren Hof im Jahr, so ungefähr?
Ja, also wir sprechen jetzt mittlerweile über mehr als 10.000 Module, die wir global im Einsatz haben. Also vom Hintergrund her, du kennst es, aber Rüdiger natürlich auch als Anwender. Aber unser Setup ist in der Kürze sozusagen ein Lego-Baukasten für Robotics, aufgebaut auf einem digitalen Zwilling, der die einzelnen Lego-Bauteile sozusagen, also die einzelnen Roboter-Module, steuert und regelt. Und
wie viele Module brauche ich für einen Roboter?
Das geht los mit 2 Motormodulen, ein kleines Tischsystem, mit dem ich in der Ebene zum Beispiel dispensieren und kleben kann. Und geht dann hoch bis 7 oder 8 Achsen für aufwendige, zum Beispiel Maschinen-Deentladungsthemen, bei denen ich zusätzlichen Freiheitsgrad benötigt in der Anwendung. In der Regel sind wir unter den klassischen 6 Achsen, ne? Also Schnitt um die 5 Freiheitsgrade. Und dann baue ich in der Regel zwischen 1 und 3 Verbindungsmodulen.
Das heißt 10.000 Module, 5 Achsen, Daumen mal Pi, 2.000 Systeme.
Das hast du jetzt gerechnet.
Ja. Oder korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Genau, ich glaube, die Größenordnung ist genau die richtige. Hängt dann wirklich davon ab, wie wir das System ausgestalten. Aber das ist die Größenordnung. Und was wir aber machen, ist, dass wir die gesamte Plattform in Modul decken. Also auch unser Kameramodul ist ein Modul, ne? Auch unser Basismodul ist ein Modul, die Workstations und so weiter. Insofern kann eine Roboter-System-Applikation auch mal aus 10 oder 12 Modulen bestehen. Aber auf der Ebene, genau, geben wir Daten raus und dann nicht weiter aufgefächert.
Okay. Und Hardware, ich habe so ein bisschen euch verfolgt. Ihr geht ja auch viel in den KI-Bereich rein, aber ihr wollt weiterhin eine Hardware-Company bleiben, oder?
Wir glauben, dass es beides braucht und wir glauben auch, dass Deutschland genau dort stark ist, wo physische und digitale Systeme interagieren. Vom Hintergrund, wir haben Robco aus dem Lehrstuhl für Robotik und KI ausgegründet, auch irgendwie bevor es ChatGPT gab und KI in aller Munde war. Und wir nutzen seit eigentlich vor Ausgründung KI, um unseren digitalen Zwilling aufzubauen, der dann die Robotermodule regelt. Und die Schwierigkeit ist, dass das Endergebnis genauso präzise, wiederholgenau, schnell und eben robust ist, aus Einzelmodulen aufgebaut, wie ein fixer, statischer, fester Roboter. Und da nutzen wir eine ganze Menge KI, um eben, wie gesagt, den digitalen Zwilling aufzubauen, um modellbasiert zu regeln und jetzt heute auch in dem ganzen Thema Umgebungs- und teilende Wahrnehmung und entsprechende Adaption der Automatisierungsprozesse. Insofern, wir glauben, es braucht beides. Wenn man beides kontrolliert, Hardware und Software, tun wir uns deutlich einfacher, dann auch voll integrierte Systeme anzubieten und wirklich in die Tiefen der Robotersteuerung und Regelungen einzugreifen. Und insofern glauben wir, dass es ein voll integriertes System braucht.
Aber ihr seid keine Nvidia-Fanboys, ne? Ihr arbeitet mit eurem eigenen System, gell? Ich war jetzt auf der GTC und da sind ja einige deutsche Robotiker auch. Ihr macht das selber, oder?
Wir nutzen auch Nvidia-Chips.
Okay, aber die Simulation auch? Macht ihr das auch?
Wir nutzen auch die Simulation.
Okay.
ISAC-Sim, deren digitale Lösung in der Phase, bevor wir integrieren und installieren, bauen wir einen kompletten digitalen Zwilling auf vom Roboter. Der kommt eben von uns und dann aber auch der Umgebung, der Schnittstellen, der Interfaces. Analysieren Themen wie Taktzeiten zum Beispiel und das machen wir auf der ISAC-Sim-Plattform von Nvidia.
Rüdiger, ich komme jetzt mal zu dir rüber nach Augsburg, zu deinem 158 Jahre alten Betrieb. Was macht ihr genau, Rüdiger? Was stellt ihr her? Blech hast du gesagt, aber geh ein bisschen ins Detail. Also Blechpatscher.
Blechpatscher, ja, wenn man es böse ausdrucken möchte. Aber es war ganz, ganz früher mal eine Spenglerei in Augsburg. Also die klassischen Dächer und Dachrinnen und so weiter. Der Richard de Krignis, der in der 4. Generation hat quasi das Unternehmen dann auf eine ganz, ganz andere Größenordnung gebracht, indem er halt quasi angefangen hat, in den 80ern und 90ern entsprechende Lasermaschinen zu kaufen und Abkantpressen und war dann quasi im Dünnblechbereich, hat sich da etabliert als klassischer Lohnfertiger. So die klassischen Produkte, die wir quasi, für die wir die Gehäuse machen, sind, also prominente Beispiele sind immer Parkscheinautomaten.
Nicht so schön, Parkscheinautomaten.
Nee, gar nicht. Aber es ist halt, es ist ein Geschäft, was irgendwie funktioniert hat.
Läuft, ne? Ja, braucht jeder.
In der Vergangenheit waren es natürlich irgendwie Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker, sowas. Natürlich Ticketautomaten, aber jetzt auch viel, viel stärker natürlich in Maschinenverkleidung sind wir unterwegs. Und ja, also alles, was irgendwie ein stabiles, vernünftiges Gehäuse braucht, da sind wir unterwegs. Und natürlich haben wir da auch quasi, also das ist unser Kernfokus. Und wir haben aber im Laufe der Zeit quasi in den letzten 20 Jahren auch davor und danach in der Wertschöpfungskette sozusagen noch angesiedelt. Entsprechend haben wir davor auch eine Konstruktionsabteilung. Das heißt, also du kannst bei uns wirklich mit der Ideenskizze per Hand reinkommen, also mit einer Handskizze reinkommen bei uns. Und wir konstruieren das quasi fertig durch bis zu einem Top-Gehäuse.
Oh, das ist aber, skaliert aber nicht so, ne?
Das skaliert halt dann hinten raus, wenn wir dann quasi die Aufträge bekommen. Und also gerade so im Medizintechnikbereich machen wir da auch viel. Da hat man natürlich am Anfang immer erstmal so die Anwendung an sich, die Komponenten, die müssen dann halt einfach in ein schönes, hochwertiges Gehäuse rein. Da sind wir sozusagen ganz, ganz früh in der Designphase dabei, können entsprechend das dann auch so gestalten, dass es dann perfekt bei uns auch produziert werden kann. Und hinten dran haben wir quasi auch noch eine eigene Pulverbeschichtung, damit wir die Oberfläche sozusagen auch in allen Farben und was man halt alles so braucht, eben in-house machen können. Da sind wir deutlich stärker quasi oder breiter aufgestellt als die klassischen Blechbatscher, wenn man so nennen möchte. Ja.
Das heißt, so digitaler Lohnfertiger.
Genau. Und also digital, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg dabei. Also ich war, kannte das Unternehmen aus meiner früheren Tätigkeit. Wir hatten quasi eine klassische Kundenlieferantenbeziehung und daher kannte ich das Unternehmen auch und habe dann eben immer wieder auch Impulse gesetzt, wie man hier quasi im Bereich Digitalisierung, Automatisierung sich modernisieren kann. War dann vor 2 Jahren auch Beirat im Unternehmen und habe da entsprechend die Dinge angestoßen, aber eben gemerkt, dass das eben noch nicht so ganz greift. Und der Kern vom Kernproblem, da schweifen wir aber kurz ab, ist quasi die nicht geregelte Nachfolge. Da bin ich dann quasi letztes Jahr eingesprungen und jetzt haben wir quasi eine lange Perspektive und jetzt können wir sagen, okay, jetzt geben wir aber Vollgas, Digitalisierung, Automatisierung. Natürlich im Administrativen mit KI-Möglichkeiten gibt's ja ohne Ende jetzt, also neues CRM eingeführt gerade. Das ist genial, was man da an Daten oder an Wissen schnell zusammentragen kann. Aber eben auch in der Fertigung.
Und dann hast du beim Roman bestellt.
Da habe ich mit dem Roman, haben wir da sozusagen weitergemacht, genau.
Was macht ihr mit den Robkus?
Vielleicht einen Schritt vielleicht auch zurück noch gedanklich, warum wir das Ganze überhaupt machen. Also es ist ja so, stellt sich ja für mich die Frage, Lohnfertiger, Industrieunternehmen in Deutschland, wo geht die Reise denn überhaupt hin? Ja, also wo muss ich das Unternehmen hinsteuern, damit es halt auch in 10 und 20 Jahren noch irgendwie funktioniert? Und wenn man sich halt die Geburtenraten anschaut, das McKinsey Global Institute hat ja Anfang des Jahres wieder eine schöne Studie rausgebracht, dass wir jetzt quasi irgendwo so bei 2,1 Geburtenrate weltweit im Schnitt liegen. Heißt, jetzt sind wir irgendwo stabil, aber perspektivisch werden wir schrumpfen. Und es stellt sich für mich als Unternehmer natürlich die Frage, hinten sind weniger Konsumenten, weniger Fachkräfte, die die Sachen dann auch machen können.
Weniger Parkuhren.
Genau, Parkuhren. Und dann haben wir aber natürlich noch das gegenteilige Narrativ. Wirtschaftswachstum ist in den meisten Köpfen nach wie vor präsent. Also Geld ist die Religion der Welt und oder die Weltreligion sozusagen. Jeder will, dass es steigt. Das heißt, in diesem krassen Zielkonflikt befinden wir uns ja gerade. Und jetzt ist halt so die Frage, wie stelle ich mich da auf? Und dann war für mich ganz klar, als ich das Unternehmen dann übernommen hatte, wir müssen hier massiv in die Automatisierung gehen. Aktuell haben wir so 9% der Fertigung, der Arbeitsgänge in der Fertigung haben wir automatisiert oder teilautomatisiert durch vorhandene Robotiklösungen, die in den letzten Jahren eben schon sich etabliert hatten.
Alles Robco oder habt ihr auch andere?
Nee, wir haben so eine klassische Biege-Abkantpresse, da ist ein Roboter davor vom Hersteller quasi und da haben wir jetzt mal alles zusammengezählt und da sind wir irgendwie bei 9%. Und mein ambitioniertes Ziel ist tatsächlich, in den nächsten 10 Jahren da 80% aller Tätigkeiten zu automatisieren. Und dann ist natürlich das Spielfeld relativ groß. Ja, das heißt also, das Blech kommt bei uns vorne rein, wird dann irgendwie geschnitten, dann wird es entgratet, dann wird es gebogen, dann wird es irgendwann geschweißt zu einer Baugruppe, dann wird es pulverbeschichtet und montiert. Also da haben wir so viele Arbeitsgänge im Unternehmen, die natürlich Potenzial haben, das zu automatisieren. Und wir haben jetzt mal gesagt, okay, wir fangen jetzt mal mit einfachen Dingen an. Ja, und da sind wir jetzt irgendwie beim Entgraten gelandet. Entgraten ist quasi, wenn das Blech aus dem Laser rausgeschnitten kommt, hat so ein Grat, das ist ein bisschen scharf, das muss man dann quasi schleifen. Und aktuell steht halt vor der Maschine und nach der Maschine jeweils ein Mitarbeiter, der halt quasi die Bleche einfach nur auflegt, ja, und in einem gewissen Takt und hinten wieder auf eine Palette palettiert. Und das ist im Endeffekt der Use Case, den wir jetzt gerade adressieren. Und da haben wir gesagt, da machen wir einfach vorne und hinten einen Robco dran und dann...
Ja, aber da brauchst du doch keinen Robco. Ich sage, Roman, mach mal die Ohren zu, da kannst du Chinesen für 3.000 Euro kaufen.
Ja, sicher. Mir war es einfach wichtig, dass wir das eben auch made in Deutschland für Deutschland sozusagen machen. Ja. Und Roman und ich, wir hatten uns mal auf einer Veranstaltung kennengelernt und dann auch festgestellt, dass wir Nachbarn sind. Und dann haben wir gesagt, okay, da steigen wir jetzt direkt ein. Aber was mir auch wichtig ist, und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, war ja selber mal Gründer. Und es ist natürlich immer spannend und wichtig eigentlich auch, dass die neuen, frischen Ideen kommen. Und ich habe es auch damals selber gemerkt, wenn halt die Aufträge nicht da sind, dann bringen Finanzierungsrunden auch nichts mehr. Also man kriegt die Finanzierungsrunde nur dann, wenn man eben auch die Kunden hat. Und deswegen habe ich gesagt, also natürlich kann ich jetzt Augsburg gucken.
Aber du bist doch nicht die Caritas, Rüdiger.
Nee, natürlich nicht. Aber ich will ja quasi auch mit den Unternehmen dann auch wachsen. Also wenn ich jetzt halt zu KUKA gehe oder wo auch immer hin, zu den Etablierten, ist ja in Augsburg recht nahe. Na gut, dann kann man ein Riesenprojekt draus schnitzen und ewig lang quasi in der Scope-Phase unterwegs sein. Oder man sagt halt einfach, okay, man steckt den Lego-Baukasten einfach mal an, legt los, probiert aus. Und dann ist das natürlich ja mehr hands-on und wir kommen halt schneller ins Doing, lernen auch. Und wenn halt dann irgendwie auch was nicht klappt, kann man halt auch wieder schnell umstellen, ohne jetzt da irgendwie große Themen zu machen. Ja.
Aber diese Modularität, was du gesagt hast, ist das für dich ein, weil das brauchst du ja da gar nicht, die Modularität, oder?
Also der Gedanke war natürlich tatsächlich so, weil es sind ja nicht immer alle Arbeitsgänge bei uns, dadurch, dass wir ein Lohnfertiger sind und immer wieder unterschiedliche Aufträge haben. Also es sind wirklich viele tausend verschiedene Teile, die da jedes Jahr bei uns durch die Fertigung wandern. Gibt es halt manche Bereiche, die sind mal stärker, mal weniger stärker ausgelastet. Und dann kann man natürlich, oder die Idee ist dann natürlich dahinter, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt Endgraten nicht brauche, wobei Endgraten meistens immer der Fall ist, aber dann habe ich halt an einer bestimmten Maschine, die kommt halt nur so sporadisch zum Einsatz, dann schiebe ich den Robco dahin, passe den entsprechend an. Und wenn ich jetzt quasi wieder Bedarf an einer anderen Stelle habe, dann schiebe ich den wieder weiter. Und das war so der Gedanke dahinter von der Modularität.
Und funktioniert das?
Also so weit sind wir noch nicht. Wir haben uns jetzt erstmal auf den einen Case konzentriert, sind da gerade in der finalen Testphase. Und schauen mal, dass wir den jetzt stabil hinbekommen und dann geht's einfach weiter.
Ja. Roman, wie schwierig ist das, so welche Leute, also den Rüdiger hast du jetzt kennengelernt auf einem Startup-Event oder keine Ahnung wo, so hört sich das an. Wie schwierig ist es, an diese Lohnfertiger ranzukommen?
Also ich glaube, initial ist es sehr schwierig, ehrlicherweise, weil es ein Markt ist, der natürlich sehr davon lebt, dass Produkte robust in hoher Qualität mit einem hohen Service-Level laufen, funktionieren. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, Robert, wieso der 3.000 Euro Plastikarm aus China ohne Endeffektor, Kamera, Sicherheitstechnik, Schulung, Training und Service vor Ort auch bei selbst einfachen Cases nicht funktioniert und noch viel weniger bei komplexen Themen, die ich mit einer Computer Vision zum Beispiel aufsetzen muss. Aber das ist sicher schon ein Thema. Ich glaube, je besser die ersten Applikationen klappen, und das ist bei uns ja jetzt seit, sagen wir, 4 Jahren der Fall, desto besser klappt dann auch sowohl das Erweiterungsgeschäft in Bestandskunden und die Neukundenakquise. Und wir sehen für uns zum Beispiel, dass sich dann auch schnell Cluster bilden, ne? Weil wenn man den ersten Kunden gewinnt im Chiemgau und die nächsten 5 dann auch in der Region. Insofern, ich glaube, das ist ein Geschäft, das stark von Referenzen lebt, von Word of Mouth und aber nicht besonders einfach zugänglich ist durch klassisches E-Mail-Marketing oder auch häufig nicht mal die klassischen Messen sozusagen. Aber wenn der Durchstich einmal gelingt, dann lässt sich da, glaube ich, eine gute Marktposition ein.
Und das Thema Modularität, das hast du gesagt, Rüdiger, ihr macht das jetzt beim Entgraten, er sieht noch weitere Use Cases. Ist das wirklich ein Argument, dass die Leute sagen, ich habe die Modularität? Oder ist das eher so, das erzählen wir uns ja alle, dass dann der Roboter alles kann?
Ja, also vielleicht aus meiner Produktsicht und dann Rüdiger, ich glaube, die Kunden anwenden sich noch viel spannender. Aus der Produktsicht sind es im Endeffekt 3 Bereiche, in denen die Modularität eine Rolle spielt. Und das ist zu kurz gedacht aus meiner Sicht, rein von der Umkonfigurierung und dem Wechsel von Modulen auszugehen. Also wenn wir an den klassischen Lifecycle denken, geht's los mit einem Automatisierungskonzept, bei uns simulationsbasiert, mit einer ganzen Menge KI im Einsatz. Aber da geht schon mal los, was ist denn eigentlich die ideale Konfiguration meines Roboters für diesen Anwendungsfall? Und dann optimiert der eine auf Taktzeit, der nächste auf Platzbedarf, der dritte auf Erreichbarkeit und der vierte auf Maschinenzugänglichkeit vom Werker oder auch auf mehrere dieser Faktoren. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, als Robco aus 4 Modulen über 100 verschiedene Roboter aufbaut zu generieren, die perfekt auf diesen Anwendungsfall passen, dann ist das ein ganz klarer USP, auch wenn ich hinten raus nie umbaue. Damit geht's schon mal los. Ist auch immer ein Kostenthema, mit nur 4 oder 5 Achsen zu arbeiten, statt 6 oder 7. Wenn ich dann in der Installation basierend auf diesem digitalen Zwilling und der Simulation deutlich flotter in der Integration bin. Und bei Rüdiger und Decrimis zum Beispiel haben wir einige Faktoren mit reingenommen, um eine eigens gebaute Zelle, die sehr, sehr toll geworden ist, wo wir sagen, wir passen das System darauf an. Dann kann ich im Endeffekt indirekt aufgrund der Modularität und dem digitalen Zwilling schneller und einfacher installieren, und dann auch natürlich umkonfigurieren. Das war der Punkt, den du genannt hattest, Robert. Und dann ist es hinten raus natürlich auch ein Thema Logistik, Supply Chain, Service. Ne? Einzelne Module zu tauschen, die sofort vorkalibriert sind und dann funktioniert der Arm wieder. Oder über einen tatsächlich DHL-Paket Einzelmodule zu verschicken, statt da gesamte Roboter auf der Palette zu transportieren.
Aber ich muss dann nochmal eine Safety machen, oder?
Nee, das System ist vorab genommen. Der Roboter selbst ist nach der 10218-1 zertifiziert und die Applikation gesamtheitlich dann mit entweder offenem oder geschlossenem Sicherheitskonzept nach der Strich 2 und auch inklusive der neuen technischen Spezifikation der 15066, die jetzt in die Norm gewandert ist. Das haben wir auch schon abgebildet. Und insofern haben wir den gesamten Modulkatalog zertifiziert und nicht nur die eine spezielle Kinematik. Das heißt, ist nicht ganz so einfach zu erklären, ne, für einen Messestand mit einem Halbsatz. Aber diese drei Faktoren von vorab, während Integration und nach der Integration werden alle durch das Thema Modularität, Digital Zwilling aus unserer Sicht nachhaltig verbessert. Und mit Rüdiger rüber zu dir aus der Anwender- und Nutzersicht.
Genau. Ist das wirklich so für dich entscheidend, diese Modularität?
Also es geht ja schließlich ums initiale Setup, ja. Und da gibt's natürlich, also wenn man nicht nur an meine Fertigung denkt, natürlich hat man das, ist das alles irgendwie historisch gewachsen und dann hast du natürlich irgendwie der Platzmangel, dann muss man den irgendwie wahrscheinlich an irgendeiner Stelle irgendwie implementieren und dann wird's halt mit einem Standard wahrscheinlich relativ schwierig. Das werden wir dann aber jetzt in den nächsten Cases sehen, die wir uns irgendwie so anschauen. Und dann ist natürlich super, wenn man da sagt, okay, dann flansche ich da einfach nochmal ein Gelenk dran und dann geht's halt quasi gefühlt ums Eck, als dass ich da quasi nur einen ganz, ganz einfachen Standard habe, ja. Aber perspektivisch gesehen finde ich halt eben auch diesen Gedanken charmant, dass ich ihn halt auch später irgendwo nochmal woanders einsetzen kann, ja. Aber das wird sich dann erst zeigen, wie der Bedarf dann tatsächlich sein wird.
Und wann packt ihr den auf eine mobile Plattform, Roman?
Haben wir schon. Also in dem konkreten Fall jetzt bei Decreen ist noch nicht bisher. Aber haben wir eine Veranstaltung gemacht für zum Beispiel einen Inspektionsanwendungsfall oder eben um Maschinen wie Entladung.
Wäre auch was für dich, Rüdiger, ne? Eine mobile Plattform beim Lohnfertiger, oder?
Absolut, ja klar. Also wir haben auch viel Material.
Viel Verkehr, dass du durch die Lohnfertigung da geht, ja.
Absolut. Ja, also ich meine, wir bauen es jetzt gerade ja komplett neu auf, ja. Und jetzt ist natürlich, hat man die Maschinen, die man halt quasi im Bestand hat, schaut man sich jetzt an, okay, wie geht man jetzt davor? Und dann habe ich halt davor und danach direkt quasi die B- und Entladung. Aber die Intralogistik spielt natürlich auch eine große Rolle bei uns, dass dann quasi die Teile, die dann vom Laser absortiert sind, dass die dann alleine dann irgendwann zur Endgrater-Maschine fahren. Und wenn natürlich der Cobot gleich mit drauf sitzt und er weiß schon, was er da tun muss, dann im nächsten Schritt wäre vielleicht auch ein spannender Fall. Ja.
Sehr schön. Ich danke euch beiden für euren Einblick in den Use Case des Robcos und in das Update von dir, Roman. Wir wünschen dir, Rüdiger, mit deinem Betrieb. Ich finde es super, dass du nur so einen alten Betrieb übernommen hast und den jetzt fit machst. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder im Jahr nochmal sprechen, wie es dann ausschaut. Und Roman, euch alles Gute und viel Erfolg mit den Robcos.
Vielen Dank. Bis bald.
Sehr gerne.